Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Alle so groß am Grinsen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Es ist für mich sehr bewegend, dass wir nach 2 Jahren so zusammen sein dürfen. Die 2 Jahre waren sehr, sehr stressig. Das alles immer zu lenken und zu planen, abzusehen, wo können wir hin. Und dass wir einfach zusammenkommen können. Auch die Stimmen beim Lobpreis hören können. Die habe ich vermisst. Und die habe ich heute gehört. Dass wir miteinander singen. Dass man einander hört, einander wahrnimmt. Das ist ein so großes Geschenk. Ich bin so dankbar, dass wir so zusammenkommen können. Bei aller Freude darüber, dass wir so zusammenkommen können, ist aber die größere Freude, die uns erfüllen soll, dass wir Gottes Wort haben und dadurch Weisung bekommen für unser Leben. Denn auch wenn die Maßnahmen schwierig werden und wenn wir nicht mehr so zusammen sein können wie gewohnt, soll unsere Freude, unsere ewige Freude nicht geschmälert werden, weil das, was uns wirklich Halt gibt, das ist, was wir uns jetzt auch anschauen werden, und zwar Gottes Wort, und wir von ihm empfangen. Und ich hoffe, dass ihr da mit mir seid. Lass mich noch geschwind beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir darin Weisung erleben. Wir haben vorhin gesungen, gib uns mehr von dir, und wir wollen mehr dein Wort verstehen und deine Werke tun. Und darauf kommt es an. Herr, wenn wir mehr von dir wollen, dann brauchen wir mehr aus deinem Wort, dass wir mehr dein Wort verstehen und begreifen und dass es Wurzeln schlägt in unserem Herzen, dass wir auch danach handeln, dass wir auch danach leben. Und dein Wort, Herr, ist herausfordernd. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der es uns aufschlüsselt, aufdröselt, dass wir es erkennen und begreifen können und fassen können. Aber wir brauchen auch den Geist Gottes, um es in die Tat umzusetzen. Herr, ohne dich können wir nichts tun. Darum segne uns, wenn wir jetzt in dein Wort gehen. Amen. Ja, wir haben es hier in der Bergpredigt bei Jesus mit einem sehr berühmten und bekannten Wort zu tun. Wir lesen Matthäus 5, Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich vermute, egal wie bibelbelesen du bist, jeder kennt dieses Wort. Es ist ein Sprichwort geworden, dass man eben miteinander nicht so umgeht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus greift dieses Thema auf, auch in seinen Tagen war es ein bekanntes Wort. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Also ihr habt etwas gehört, was euch vermittelt wurde und gepredigt wurde. Und die Menschen haben richtig gehört. Es ist korrekt, was ihnen beigebracht wurde in den damaligen Tagen. Im Alten Testament lesen wir tatsächlich dieses Prinzip. In 3. Mose 24, Vers 18 bis 20 heißt es, wer ein Stück Vieh totschlägt, soll es erstatten. Leben um Leben. Wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, wie er getan hat, soll ihm getan werden. Bruch um Bruch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, soll ihm zugefügt werden. So, bevor wir hineinstolpern und dieses Wort gleich ganz beiseite schaffen, lasst uns kurz bei dieser Formulierung bleiben, warum das auch Wort Gottes in der damaligen Zeit war und warum es auch seinen Wert hatte. Das Gesetz im Alten Testament bestand darauf, dass Schaden wieder gut gemacht wird. Dass, wenn ich jemandem etwas Böses tue, dass ich nicht einfach ungeschoren davonkomme, sondern dass der Geschädigte, ich sag mal das Opfer, auch ernst genommen wird in dem, was diese Person erlitten hat. Und dieser Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn war tatsächlich auch schon in der damaligen Zeit eine Art Sprichwort, eine Phrase, die man verwendet hat. Sie steht für Wiedergutmachung, wurde aber in der Regel nicht buchstäblich so umgesetzt. Sondern es ist eine krasse Sprache, die zeigen soll, hier ist Ersatz von Nöten. Und nicht irgendwie was Kleines, wenn ich dir ein Pferd klaue, dann gebe ich dir meine Maus. So, nee, das passt nicht so ganz genau. Wir brauchen einen guten Ausgleich, einen gerechten Ausgleich. Hier geht es um Gerechtigkeit, um Wiedergutmachung und jetzt nicht darum, dass wenn tatsächlich dir ein Auge rausgefallen ist, dass ich unbedingt mein Auge auch rausreißen müsste. Warum können wir das so sagen? Im Alten und auch im Neuen Testament finden wir oft übertriebene Sprache. Jesus sagt das auch, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann sollst du was mit dem Auge tun? Okay, aber wir haben hier lauter Zweiäugige in unseren Reihen. Was ist da los? Habt ihr mit Sünde kein Problem? Werdet ihr durch eure Augen, durch eure Blicke nicht von Sünde irgendwie auch verführt? Und trotzdem kommt ihr irgendwie darauf klar, euer Auge nicht herauszureißen. Aber Jesus verwendet genau diese Sprache, um etwas deutlich zu machen. Wir hatten es vor einigen Wochen. Sei radikal in den Maßnahmen gegen Sünde, gegen Versuchung und Verführung. Und genauso geht es im alten Gesetz darum, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Ersatz, die Wiedergutmachung, die Wiederherstellung muss auch ebenbürtig sein und nicht irgendwas, was du gerade noch in deiner Ecke gefunden hast. Nein, wenn du jemandem Leid zugefügt hast, dann wird das auch ernst genommen. Dieses Gesetz, was wir gelesen haben in 3. Mose, worauf Jesus anspielt in Matthäus 5, wurde bei Gerichtsverfahren verwendet und gab den Richter damals eine gerechte Handlungsanweisung. Wichtig, das haben wir oft im Kontext nicht im Sinn. Im Alten Testament ging es nicht, wenn der Matthias mir was angetan hat, so, dir gebe ich gleich. So. Da gab es auch Justizverfahren im Alten Testament. Es gab Richter, die über eine Situation entschieden haben. Und viele Gesetze im Alten Testament dienen auch dazu, dass wenn es zu Konflikten kommt, dass es zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren gibt, was nüchtern durchgeführt wird, um dann zu einer gerechten Entscheidung zu kommen. Wir lesen in 2. Mose 21, Vers 22 bis 25. Genau. Wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden. Je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Also Punkt 1. Der Schutz des ungeborenen Lebens wird in der Bibel hochgeschrieben. Nicht hochgeschrieben, schlechtes Deutsch. Großgeschrieben. Ich bin ganz aufgeregt heute. Hochgehalten, danke. Da hätte ich so die Kurve kriegen können. Hochgehalten und großgeschrieben. Und das Zweite ist, ja, der Ehemann sagt, wir brauchen ja eine Wiederherstellung. Das ist die Forderung, die wir haben. Aber das kann er nicht einfach so einklagen. In sein Haus gehen und so, das ist jetzt Auge, Auge, Zahn um Zahn. Nee. Ein Schiedsrichter schaut sich das an und wird bei seinem Ermessen dann handeln. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Ich denke, das Prinzip ist deutlich in diesem Vers, worum es hier geht. Es soll eine gerechte Wiederherstellung sein. Also das Strafmaß sollte der Straftat angemessen sein. Und wir kennen das doch auch unter uns. Also wenn ich jetzt hier jemanden verprügle oder jemanden umbringe, dann ist das Strafmaß doch ein anderes, weil die Straftat auch unterschiedlich ist. Aber wenn ich hier Amok laufen würde, ich weiß, das sind jetzt krasse Beispiele, aber es bleibt dann vielleicht denken, wenn ich Amok laufen würde und ich dann vor Gericht gestellt werden würde und es wäre, naja, das ist ein Kavaliersdelikt. Kann ja jedem mal irgendwie passieren. Die Kalaschnikow unter dem Kopfkissen, zack und los geht's. Da würde jeder sagen, Unrecht, oder? Das geht so nicht. Und es ist interessant, dass in Amerika hört man dann ja auch so Strafmaß von, keine Ahnung, 400 Jahre muss er im Gefängnis sitzen. Es ist irgendwie absurd, in unseren Ohren zu hören, wie viele Jahrhunderte jemand im Gefängnis sitzen soll. Aber es kommt damit etwas zum Ausdruck, wie schwer dieses Vergehen eigentlich ist. Und dass es keine Kavaliersdelikte sind, wenn wir Unrecht tun. Also gerechte Strafen zu erlassen, sind erstmal keine falsche Sache. Gerechte Strafen zu erlassen sind keine falsche Sache, sondern sie dienen dem Schutz der Gesellschaft. Und sie schrecken auch vor Straftaten ab. Wenn ich weiß, keine Ahnung, da ist eine Spielstraße, da ist ein Neubaugebiet, viele kleine Kinder sind da und ich jage da mit meinem Flitze Smart mit 140 Sachen, und der kann 140 fahren, Freunde. Was, da wird hier gelacht. 145 habe ich sogar schon geschafft. Bergab vielleicht sogar mehr. Und nehmen wir an, da ist eine Spielstraße bergab. Und ich jage damit 150 Sachen. Danach fällt er auseinander. Jage ich da durch. Weil ich weiß, es gibt keine Strafe. Aber wenn ich weiß, es gibt eine Strafe, dann schreckt mich das ab und ich tritt auf die Bremse. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch beim Autofahren ist, dass ihr gleich, immer, jederzeit umsichtig seid, nicht auf euren eigenen Vorteil bedacht seid und in Eile seid. Nein, es passiert nicht in der Christusgemeinde. Aber da draußen gibt es ein paar, ich sehe da einige fahren. Das ausgewiesene Strafmaß für eine Straftat schreckt davor ab und schützt auch unsere Gesellschaft. Deswegen haben wir auch in Deutschland überall Ordnungen, überall Verkehrszeichen, dass wir uns daran halten, dass wir geschützt sind und dass Rasern auch Einhalt geboten wird. Also diese Strafandrohung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war kein privates Revanche-Prinzip, kein Racheprinzip, sondern fand seine Anwendung in zivilrechtlichen Verfahren. Das war schwer, habt ihr das aber? Ne? Zivilrechtliche Verfahren, kein so du, wir sehen uns gleich draußen. Das ist damit nicht gemeint. Und wir müssen uns deswegen so viel Zeit für diese Phrase nehmen, weil da viel Unverständnis ist und viele dann gleich sagen, ja, das ist ja von vorgestern. Nee, nee, meine Freunde, das Prinzip Auge um Auge, das gilt auch noch heute. In Römer 13, Vers 2 bis 4 lesen wir, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Also wer sich nicht an die Gesetze hält, der wird ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Also der, der Böses tut, der soll hier auch erschaudern vor dem Strafmaß. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Zumindest im besten Fall. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also bevor wir bei Jesus andocken und sagen, Auge um Auge, ha, Römer 13 sagt, es gibt auch unter uns Justizverfahren, wo Gerechtigkeit gesprochen wird, aber was wir nicht selber tun, sondern was dem Staat obliegt und ich nicht einfach in die persönliche Revanche gehen kann. Diese Gesetze sind auch dazu gegeben im Alten, aber auch im Neuen Testament, dass eine übermäßige Vergeltung oder eine ungezügelte Rachesucht Einhalt geboten wird. Denn wenn ich sage Auge um Auge, heißt es nicht ein Auge um zwei Augen. Und das kann passieren, wenn mir Unrecht geschieht und ich wirklich, wirklich Hass in mir finde, dass ich bei der Gewalt hat, die mir vielleicht geschieht, dass ich übermäßig zurückzahlen möchte und dem anderen noch mehr auswischen möchte, als er bei mir getan hat, weil ich so unglaublich sauer bin auf ihn. Ja, ich hatte mal ein Fußballspiel, da war auch so ein Bulle dabei, da war so ein Bodybuilder und ich sag mal, der hat nicht ganz so fair gespielt. Blöd war, dass wir keine Schiedsrichter hatten, aber der hat mich einmal richtig umgemäht. Einmal. Das ganze Spiel über habe ich versucht, ihn in die Finger zu kriegen und ihn platt zu machen. Das hat nicht ganz gereicht, aber ich wollte jede Situation, die kam, wollte ich ihn an die Gurgel im Prinzip, weil ich so sauer war, weil er so unfair gespielt hat. Also ich wollte ihm viel mehr zurückgeben, als er bei einer Tätigkeit mir getan hat. Und solche Gesetze, Auge um Auge, heißt, Gleiches soll wiederhergestellt werden. Du kannst nicht dahergehen und sagen, ich in meinem Hass bin so zornig, dass ich da noch ein paar Schippen drauflege, denn mir geht es ja so schlecht. Deswegen braucht es Schiedsrichter, braucht es Gerichtsverfahren, die hier ein Auge drauf haben, dass wirklich auch Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und durch dieses Verfahren Auge um Auge wird die Gewaltspirale faktisch beendet. Denn wenn der Olaf zu mir kommt und mir eine reingibt, Dann gebe ich ihm 2, naja, was wird er denn danach machen? Dann gibt er 3 und dann ich 4 und dann geht das immer weiter und das schaukelt sich hoch und die Gewaltspirale kennt kein Ende. Die Gesetze im Alten Testament sind nicht, weil die Zeit irgendwie damals irgendwie, dass es Idioten waren und irgendwie alle rachegeil wären, sondern weil es um Gerechtigkeit geht, Freunde. Unser Blick, vielleicht nicht unter uns, aber unser Blick aufs Alte Testament, auf die Gesetze, sind manchmal so von oben herab, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen, uns anzuschauen, warum ist das eigentlich so? Ich möchte diesen Passus beenden mit folgendem Zitat von Daniel Doriani, den ich manchmal hier zitiere. Das Prinzip Auge um Auge ist sehr weise. Es ist Teil von Gottes Gesetz und weder Jesus noch ein Apostel sagt, dass dieser Grundsatz falsch ist. Jesus bekräftigt es, wenn er sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Gleiches mit Gleichem. Auch Paulus bestätigt dies. Wer den Tempel Gottes zerstört, und damit ist unser Leib gemeint, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wenn wir jetzt zurückgehen auf Matthäus 5 und lesen Vers 39, dann kriegt das Ganze doch irgendwie für uns eine interessante Färbung. Also ihr habt gehört, dass es gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Also es macht den Anschein hier für einen Augenblick, dass Jesus doch das Alte Testament und dieses Prinzip kritisieren würde. Aber die, die diese Predigtreihe verfolgen, wissen, es macht am Anfang nur den Anschein. Denn er sagt nicht, es steht geschrieben, so und so, und jetzt kritisiere ich das Geschriebene, sondern ich kritisiere das Verhalten in der Gesellschaft, was ich vor meinen Augen finde. Ihr habt gehört, ihr habt vom Hörensagen etwas gehört und habt euch euren eigenen Reim darauf gemacht, was ihr aus diesem Gesetz gehört habt. Und so haben wir in den letzten Wochen einige Bibelzitate gesehen, die die Menschen damals gehört haben, aber falsch angewendet haben und Jesus korrigieren musste, dass dieses Gesetz auch nicht missbraucht wird, sondern ganz im Gegenteil richtig angewendet wird. Und genau das ist auch hier passiert. Das Prinzip Auge um Auge wurde nämlich damals missbraucht, um die Vergeltung, die Rache in die eigene Hand zu nehmen. Habt ihr in Römer 13 noch im Ohr? Der Staat, also die Autorität und die Macht, ist die Rächerin des Bösen. Aber nicht ich. Ich habe kein Recht zur persönlichen Revanche, sondern es entscheiden andere. Weil in der Regel, wenn ich Opfer bin oder wenn ich Not leide, bin ich gar nicht in der Lage, das richtige Maß zu finden. Weil ich in jeder Konfrontation immer für mich bin und immer mich in der richtigen Position sehe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr im Streit seid, zum Beispiel mit euren Ehepartnern. Schuld ist immer der andere. Und meine schlechten Taten, die ich an meinen Ehepartner tue, sind immer in meiner Sicht gerechtfertigt. Weil ja, wenn du wüsstest, wie mein Partner ist, dann würdest du großes Verständnis haben für meine Streitigkeiten, für meinen Piesacken, für meine Hintergehungen. Es ist immer alles gerechtfertigt aus meiner Perspektive. Und dieses Justizverfahren, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wurde damals in das Persönliche verlagert. So gehen wir jetzt im Alltag miteinander um. Und das ist das, was Jesus hier adressiert. Deswegen kommt auch dieses Beispiel, wenn jemand dir eine reinhaut, ja, das ist eine Alltagssituation. Ich weiß nicht, wie oft das dir passiert, aber sowas kann passieren, ja. Wenn du einen Angriff erlebst, dann handle entsprechend, aber du hast kein Recht, diese gerichtliche Rechtsprechung einfach zu umgehen und das Zepter selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt löse ich das mal. Kurzer Prozess. Das geht meistens nicht gut und wie gesagt, die Gewaltspirale nimmt nur zu. Jesus spricht sich nicht gegen dieses Gesetz per se aus, sondern Jesus lehrt im Einklang mit dem Alten Testament gegen persönliche Rache. Denn im Alten Testament steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn bei gerichtlichen Verfahren. Aber das Alte Testament sagt doch Folgendes. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das klingt so ganz neutestamentlich, oder? Jesus hat im Einklang mit dem Alten Testament gelehrt. Sprüche 20, Vers 22. Sage nicht, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Sprüche 24, Vers 29. Sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihm tun. Will jedem vergelten nach seinem Tun. Das sollst du nicht tun. Und es bekümmert mich manchmal, dass so die Bibel oft so platt wiedergegeben wird. Naja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war im Alten Testament so. Aber wir sind heute einen Schritt weiter. Wow, 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 wow. Das Alte Testament ist Gottes Wort. Das heißt, Gott hat gesprochen. Ist Gott im Alten Testament dumm? Nein. Aber es hat alles seinen geordneten Platz. Für Gerechtigkeit sorgen, bitte ordentlich in Gerichtsverfahren, die fair laufen, mit Zeugen und gleichzeitig im Privaten nicht rächen. Und jetzt kommt Jesus daher und kritisiert die Gesellschaft, die einfach voll rachesüchtig unterwegs ist, immer das Recht in die eigene Hand nimmt und wendet das Alte Testament wieder neu an und sagt, diese Prinzipien müssen wir wieder entdecken und nicht einfach so drüber schütten. Das war alles von vorgestern. Und wie im Alten Testament gilt auch im Neuen Testament, also das, was wir gerade aus den Sprüchen und aus dem 3. Mose gelesen haben, gilt auch im Neuen Testament, dass wir dem Verlangen nach Vergeltung gegen unsere Hasser widerstehen. Und jetzt gehen wir wieder in Römer Kapitel 12. Obacht, wir haben eben gerade Römer 19 gelesen, wer der Rächer der Strafe ist. Der Staat. Und jetzt sind wir wenige Verse davor. Wer eine Bibel in der Hand hat, wird das nämlich auch sehen können. Ein kleiner Triggerpunkt an dieser Stelle. Römer 12, Vers 17 bis 19 steht direkt davor, wie wir denn mit persönlicher Revanche umgehen sollen. Genau wie im Alten Testament es heißt. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott kümmert sich um diese Sache und im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass der Staat der Diener Gottes ist und sie ist die Rächerin des Bösen. Das bedeutet, wenn ich in einen Konflikt komme und mich Gott anvertraue, bedeutet das, der Herr wird sich entweder eines Tages auf seine Art und Weise rächen und Wiedergutmachung leisten oder der Herr findet einen Weg durch staatliche Gerichtsverfahren, mir zu meinem Recht zu verhelfen. Diese Optionen beschreibt der Römerbrief. Und das ist das, was uns Jesus hier weitergeben möchte. Okay, also es geht um den persönlichen Kontext. Wie gehen wir mit Angriffen um? Jetzt könnten wir hier den Sack zumachen und sagen, alles klar, alles erdulden. Sind wir aufgefordert, jeglichen denkbaren Angriff zu erdulden? Ist das Motiv der Attacke, die ich erlebe, irrelevant, um so zu handeln, wie Jesus sagt? Ich möchte euch mal ein Bild zeigen, was durch die Presse und durch die Medien ging. Ihr kennt es sicherlich. In den Medien wurde von Oscar-Verleihungen waren das. Ich habe die gar nicht gesehen. Das interessiert mich eigentlich auch nicht, die Bohne. Aber das, da konntest du nicht dran vorbeigehen, wenn du Nachrichten schaust. Will Smith hat Chris Rock mächtig eine gescheppert. Und in den sozialen Medien ging dann das heiß her. War das richtig, was da passiert ist? Der Chris Rock ist ein Comedian und hat sich über die Frau von Will Smith lustig gemacht. So wie Komiker das halt tun, macht er sich lustig. Das war schon ein derber Witz, möchte ich mal sagen. Und Will Smith ist ja ein Mann, ein gutes Haupt, geht dann auf die Bühne und ohne ein Wort zu sagen, zack, hämmert er ihm eine live auf der Weltbühne ins Gesicht. Die meisten dachten, okay, das ist jetzt Show. Schauspieler lernen ja auch sowas. Wie kann ich jemandem eine dreschen, dass es echt aussieht? Aber es war wohl kein Witz. Gehen wir mal in die Situation von Chris Rock. Also mir geht es jetzt nicht um Sympathie, Antipathie, aber es zeigt uns sehr schön, dass solche Dinge passieren können. Auf einmal bist du in so einer Situation, so jetzt haben wir Chris Rock. Er hat Jesus gehört in Matthäus 5. Und boah, er hat richtig eine gescheppert bekommen. Was sollte Chris Rock jetzt tun? Nochmal das Gesicht hinhalten? So, hey Will, komm, zeig's mir hier. Was ist denn die nächste nochmal? Sollte er so handeln? Matthäus 5, Vers 39 sagt Jesus, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Also sollen laut Jesus körperliche Angriffe unwidersprochen geduldet werden. Das sagt Jesus, oder? Also Chris, stell dich nicht an, halt dein Gesicht nochmal hin, damit Will dir eine ballern kann. Jesus hat doch auch in jeder Situation die andere Wange hingehalten, oder? Oder nicht? Und jetzt lese ich mit euch Johannes 18, Vers 19 bis 23 und schaut mal, wie unser Herr Jesus mit Angriffen umgeht. Der Hohepriester, also es geht schon Richtung Kreuzigungsszene. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, die wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Jesus, der Jesus in Matthäus 5 klingt ganz anders als der Jesus in Johannes 18, oder? Jesus, was ist los mit dir? Dir wurde ins Gesicht geschlagen. Wo ist die andere Seite? Du hast es doch verkündigt. Das ist doch die Ethik des Reiches Gottes, was du deinen Jüngern vorgelebt hast. Und sie sollen in deinen Fußspuren laufen. Jetzt ist was da los? Ist es dir vielleicht doch zu hart gewesen? Und dann haben wir einen Apostel Paulus, der, als er auch in ganz krasse Not kommt, Apostelgeschichte 22, Vers 25, als sie ihn aber für die Riemen ausgestreckt hatten, also krass, ne? Nicht nur schlagen. Sprach Paulus zu dem Hauptmann, der da stand, ist es euch erlaubt, einen Menschen der Römer ist zu geißeln und zwar unverurteilt? Wir müssen die ganze Schrift in Betracht ziehen, um zu verstehen, was Jesus von uns möchte. Denn offenkundig gab es Momente, wo Jesus nicht die andere Wange hingehalten hat und offenkundig gab es Momente, wo Paulus noch nicht mal eine Wange hingehalten hat, geschweige denn die zweite, sondern ehe es zum Angriff kam, sagte, das, was hier passiert, das geht nicht. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Das ist Unrecht, was hier geschieht. Eigentlich, und viele Christen würden, wenn sie den Text jetzt nicht vor Augen haben und solche Situationen erleben würden, würden einfach daneben sitzen und sagen, ja, ja, der Herr hat gesagt, rechte Wange, linke Wange, das musst du jetzt erdulden. Paulus hätte gesagt, in dieser Situation, mein Freund, gilt das Prinzip aus Matthäus 5 nicht. Aber interessant ist, auf dem Weg nach Golgatha heißt es wiederum, als Jesus sozusagen schon weiter fortgeschritten ist, Matthäus 26, Vers 67, dann spien sie ihm ins Gesicht, also sie spuckten ihn an und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Gesicht. Und danach mobben sie ihn, komm, prophezei uns, wenn du der Christus bist, wer hat dich geschlagen? Kein Wort mehr von Gegenrede. Jesus ist still und Jesus erduldet das. So, jetzt haben wir einen Jesus und wohlgemerkt, das ist alles, die Jesus-Szenen vor allem sind alles im Matthäus-Evangelium. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn die rechte Backe getroffen wurde, gib auch noch die andere da. Auf einmal gehen wir weiter im Matthäus-Evangelium. Matthäus wendet dieses Prinzip auf einmal nicht an, sondern sagt, Moment, halt. Das ist Unrecht. Und dann gehen wir weiter und Jesus wendet das Prinzip an. Also es gibt wohl anscheinend Umstände, wo das Prinzip von Matthäus 5, Leid zu ertragen, Schmähung zu ertragen, also geduldet werden soll und welche nicht. Die Frage ist, bei welcher Form des Angriffs verlangt Jesus von uns Durchhaltevermögen und dass wir auch die andere Seite unseres Gesichtes auch hinhalten. Schaut nochmal auf das Bild. Einfach nächste Seite. Schaut mal. Welche Seite der Wange wird hier getroffen? Schaut mal ganz genau hin. Welche Wangenseite wird von Chris Rock getroffen? Die linke Seite. Was sagt Jesus? Wenn dir jemand auf die rechte Seite haut, dann gib ihm die linke. Jetzt aufgepasst. Warte. Also muss ich aufpassen, welche Seite. Läufst du mal so durch die Gegend? Jesus spricht zu einer Kultur, die eine Rechtshänderkultur ist, genauso wie die unsrige, genauso wie der Westen. Also bis vor wenigen Jahrzehnten war es noch verboten, den Stift in die linke Hand zu nehmen, weil das die böse Hand ist. Und auch im alten Israel ist das die rechte, ist der Arm der Tatkraft. Und jetzt eine Frage an euch. Jesus sagt, wenn jemand dir auf die rechte Backe schlägt, gib ihm die andere Seite. Wie schlägt man mit der rechten Seite denn auf die rechte Backe? Nicht so wie Will Smith. Sondern ich schlage so und nicht so. Okay, was bedeutet das, wenn Jesus auf dieses Verhalten, jemanden zu schlagen mit dem Handrücken, wenn er darauf hinaus möchte? Ich lese ein Zitat vor. Ein Schlag auf die rechte Wange war ein Schlag, und das wusste jeder in der damaligen Zeit, mit dem Handrücken, der auch heute noch im Osten die größtmögliche Verachtung und äußerste Beleidigung ausdrückt. Es handelt sich also eher um eine Beleidigung als um physische Gewalt. Und das ist kein Witz. Einige lächeln so. Genau das war den Menschen klar, als Jesus hier gesprochen hat. Es geht hier nicht einfach um eine beliebige physische Gewalt, die du erleidest, vor der du nicht wegrennen darfst, sondern wenn ich sage, auf die rechte Backe, weiß jeder, die rechte mit dem Arm der Tatkraft, die kriege ich nur hiermit, und er meint hier Diffamierung, Schmähung, Beleidigung. Sodass im alten Judentum es tatsächlich so war, dass durch diese Form der Beleidigung mit dem Handrücken du eine doppelt so hohe Strafe bekommen hast, als ein ganz normaler körperlicher Angriff, den du begangen hast. Also, wenn wir das Bild eben gerade noch im Kopf haben und hätten meinetwegen mich daneben und ich gebe den Chris Rock mit meinem Handrücken, dann würde im Judentum ich eine doppelte Strafe bekommen als Will Smith, obwohl sein Schlag viel mehr wehgetan hat. Aber hier geht es um Diffamierung. Hier geht es um Schmähung. Hier geht es nicht einfach nur um körperliche Gewalt, sondern ich degradiere den anderen in seinem Wert. Und wenn wir Matthäus 5 lesen, müssen wir verstehen, dass es Jesus primär um böswillige Beleidigungen geht. Nicht um physische Angriffe per se, denen du standhalten musst. Und das sehen wir auch sehr fein in den biblischen Schriften, dass wenn Jesus einfach nur physische Gewalt erlebt, sagt, Moment, was ist das jetzt hier, was passiert? Aber in der Szene danach haben sie ihn angespuckt. Warum spucke ich jemanden an? Doch nicht, weil meine Spucke jemanden wehtut, außer ich habe Corona. Aber wenn ich jemanden anspucke, dann tut ihm das nicht weh, aber ich möchte ihn schmähen. Ich möchte ihn erniedrigen. Das Schlagen hier reicht nicht. Sie haben ihn nicht nur körperlich malträtiert, das ist nicht das Eigentliche, sondern sie haben ihn erniedrigt in seiner Würde. Dass ihn nicht behandelt wie einen Menschen. Und haben ihn angespuckt und ihn dann auch ins Gesicht geschlagen. Und dort wusste Jesus, ich werde hier gerade für meine Ideale, für meinen Glauben, werde ich gerade beleidigt und verhöhnt. Und das trage ich ohne Widerrede und Widerspruch. Und diesen Unterschied sehen wir tatsächlich im selben Matthäus-Evangelium, was uns hier von der rechten Wange und dann der anderen Seite berichtet. Und darum haben Jesus und Paulus bei gewissen Gewalttaten eben nicht die andere Wange hingehalten. Also wenn du jemanden erlebst, der einfach jemanden körperlich angreift, dann ist dein christlicher Rat nicht unbedingt, jetzt halt auch nochmal die andere Seite hin. Paulus und Jesus haben so nicht gehandelt. Wenn aber die gewalttätigen Schmähungen das Ziel haben, deine Ehre zu verletzen, deinen Ruf zu ruinieren und sich gegen deinen Stolz und gegen dein Ansehen wenden, dann ist persönliche Rache keine Option. Und wir sagen, um meine Ehre kämpfe ich nicht. Denn meine Ehre, mein Ruf muss jemand anderes verteidigen. So, wenn wir uns das anhören, dann ploppen natürlich sofort Fragen auf, wie handeln wir, wenn unsere Frau oder unsere Kinder, Familie, Nachbarn, Schwache, Hilflose oder auch unser Land kriegstechnisch bedroht werden? Setzt sich Jesus in Matthäus 5 für Pazifismus und den totalen Verzicht auf Selbstverteidigung ein? Setzt er sich dafür ein? Bekommen Räuber, Diebe, Gewalttäter, Tyrannen, Terroristen von Jesus einen Freibrief zu handeln? Ihr wollt darauf eine Antwort, oder? Die gibt's im nächsten Bibelkreis. Wir werden uns tatsächlich mit dem Thema der Selbstverteidigung beschäftigen. Wie gehen wir um, wenn physische Gewalt ohne, ich sag mal, dieses ganze Thema der Ehre, des Rufes, der Schmähung, wenn einfach physische Gewalt im Raum steht, habe ich das Recht, meinetwegen mein Ehepartner schlägt mich, darf ich mich verteidigen? Ein Räuber kommt hinein, vergewaltigt Frauen, Kinder, darf ich wehren? Eine Nation wird angegriffen, darf sie sich um ihrer selbst willen verteidigen? Das sind alles Themen, die auch hier aufploppen und die in unseren Tagen, denke ich, für uns Europäer an Gewicht gewinnen. Aber wir werden uns damit jetzt nicht beschäftigen, weil uns die Zeit sonst fehlt. Hier geht es jetzt erstmal, und das ist die Antwort, die uns vor allem Matthäus 5 gibt. Hier geht es um deinen Ruf. Es geht um Erniedrigung und Beleidigung, wo dein Wert mit Füßen getreten wird. Also wenn dein Name durch den Dreck gezogen wird, wenn du angefeindet, gekränkt und bedrängt wirst, dann, und das ist das, worum Matthäus 5 sich dreht, dann gilt uns das Vorbild von Jesus, was schon der Prophet Jesaja in Kapitel 50, Vers 6 prophezeit hat über Jesus. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Also Männer mit langen Bärten, ja, Haare rausreißen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor, und hier schon wieder, vor Schmähungen und Speichel. Es geht hier nicht einfach nur um nackte Gewalt. Es geht um Schmähungen, Speichel. Jesus hat diesen Beleidigungen hat er sich aussetzen lassen. Und darum sagt auch 1. Petrus 2, 21 bis 23. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist das ganze Prinzip aus dem Alten ins Neue Testament hinein, bis in die neutestamentlichen Briefe, wo das für uns angewendet wird, dort, wo du geschmäht wirst, dort, wo du verlacht und verhöhnt wirst und sogar entwürdigend geschlagen wirst, dort soll es so sein. Um mal auf das Bild zurückzukommen von Will Smith und Chris Rock, weil da einige fragen, ja, man muss natürlich für seine Frau dort eintreten und seinem Mann stehen und seine Frau beschützen vor solchen Beleidigungen. Diese Beleidigung trifft diese Familie, wie hätte man reagieren sollen? Chris Rock, der hat nur physische Gewalt erlebt, keine Beleidigung. Er ist auch ein Opfer in dieser Situation. Er hätte seine andere Wange nicht hinhalten müssen. Will Smith wiederum, er und seine Familie, wurden beleidigt. Aus Matthäus 5 wissen wir jetzt, wie hätte er reagieren sollen. Es geht um unsere Ehre. Wir werden verlacht und verhöhnt. Wir halten auch die andere Wange hin. Und wir gehen nicht auf jemanden los und nehmen die Sache selbst in die Hand. sondern überlassen das dann anderen. Das ist das, was wir hier lernen. Das ist die erste Lektion, dass wir auf Rache verzichten, auf Vergeltung verzichten, dort, wo wir niedergedrückt werden. Aber das reicht Jesus nicht. Seine Jünger sind nicht nur gefragt, die Gewaltspirale zu beenden, sondern sie ins Gegenteil zu verkehren. Und nein, wir werden jetzt nicht Vers für Vers in dem gleichen Tempo weitergehen. Die Verse 40 bis 42, und dann haben wir schon alle Verse aus Matthäus gelesen. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Also wenn wir hier in die Situation kommen, dass auf einmal das Untergewand gefordert wird, ja, ich weiß nicht, wenn du mir sagen würdest, ja, gib mir mal jetzt mal deinen Pullover oder dein Unterhemd, würde ich sagen, wenn es dir schmeckt, dann kannst du es gerne haben. Ich habe noch zig andere daheim. Das tut mir ja nicht weh. Und wenn du da scharf drauf bist, sowas Durchgeschwitztes zu haben, gern. Dann brauche ich das nicht waschen und entsorgen. Das ist aus unserer heutigen Denke, dass das kein Ding ist. Damals sah das schon etwas anders aus. Die hatte nicht die Fülle wie wir. Die hat nur ganz wenig Kleidung. Vielleicht ein Schuhpaar, ein, zwei Untergewänder, vielleicht ein Mantel. Das war's. Mehr hatte man nicht. Man hatte nur wenig. Und auf einmal wird von jemandem, der wenig hat, noch etwas gefordert. Und tatsächlich war es so, dass wenn ich in einem Streit war und etwas pfänden wollte, konnte ich auch das Untergewand von jemandem einfordern. Aber es war rechtlich unmöglich, dass ich von jemandem den Mantel, den er da drüber trägt, einfordere und einbehalte. Deswegen spricht Jesus auch hiervon nicht zuerst von dem Mantel, sondern wenn jemand von dir dein Untergewand fordert, denn das ist das Einzige, was ihm rechtlich in der damaligen Zeit wirklich zustand, und dann den Mantel. Aber den Mantel ist rechtlich nicht möglich. Warum? 2. Mose 22, 25 bis 26. Falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Worin soll er sonst liegen? Okay, wir verstehen, wofür der Mantel da ist. Es ist sein Bett. Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, dass ich ihn hören werde, denn ich bin gnädig. Was auch gleichzeitig eine Warnung ist. Mein lieber Freund, ich bin gnädig zu dem, der um Hilfe schreit, und er schreit wegen dir um Hilfe. Habt ihr hier Nacht? Ja, ihr dürft Dinge pfänden, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, aber es gibt auch Grenzen. Wenn ich jemanden die Lebensgrundlage entziehe, indem ich ihm das gebe, was er in der Kälte aber unbedingt braucht, geh zurück, bevor die Sonne untergeht, geht und gib ihm das. Weil er soll nicht Not leiden, denn aus dieser Not, der Armut, was wird denn daraus resultieren? Wir können uns das ja weiterdenken. Dann werde ich hier nehmen, dann werde ich dort nehmen. Ihr wisst, denke ich, worum es geht. Und dass Jesus die Gerichtsszene wählt und sogar den Mantel entbehrt, soll demonstrieren, wir sollen bereit sein, sogar auf unsere Privilegien und Rechte zu verzichten und mehr zu entbehren, als eigentlich gefordert ist. Das ist das, was Jesus erzählen möchte. Leute, persönliche Revanche ist nicht. Beendet die Gewaltspirale, aber das reicht mir nicht. Ich möchte, dass ihr, so wie ich unterwegs seid, dass ihr diese Gewaltspirale ins Gegenteil verkehrt und sogar noch mehr gibt, dass hier ein Umdenken stattfindet und bedingungslose Liebe gelebt wird, die ich auch praktiziere. Und darum heißt es wieder in Römer 12, es ist interessant, wie diese Kapitel so zu dem heutigen Thema passen. Römer 12, 20 bis 21. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Ja, warum? Ja, aber tu es. Warum? Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Warum? Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, dieses Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ich weiß nicht, ob du gerne feurige Kohlen auf deinem Haupt haben möchtest, aber du merkst, es brennt. Es muss anders sein. Und dieses Verhalten erweckt in mir ein Brennen, eine Glut, vor der ich fliehen möchte. Aber mit meinem Verhalten, mit meinem Feindsein produziere ich genau das. Ich bin ihm feindlich gesinnt und er kommt mir mit Liebe entgegen. Und das hat einen Effekt auf meinen Hasser. Es hat einen Effekt auf meinen Feind. Wenn er dann, falscher Vers. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir kommen zum Schluss. Also gedemütigte Gotteskinder verzichten nicht bloß auf Rache, wenn sie erniedrigt werden, sondern suchen nach Wegen, ihre Feinde zu segnen und ihnen Gutes zu tun. Sam Storms sagt dazu, was Jesus daraus ableitet, ist Folgendes. Seid bereit, euch um des Evangeliums willen ausnutzen und bedrängen zu lassen. Seid nicht verärgert oder verzweifelt, wenn andere euch ausnutzen. Geht über eure Pflicht hinaus, auch wenn dies eine ungerechte Belastung für eure Zeit, eure Bemühungen und eure Ressourcen bedeutet. Und darum, damit schließe ich, kann Petrus auch schreiben, dass Jesus bei seinen Schmähungen nicht bloß einfach nicht zurückschmähte, sondern Jesus eine Schippe drauflegt, uns zum Vorbild. Und Petrus schreibt weiter, unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus verzichtet nicht nur auf Revanche, sondern er sagt, und die Sünde, die mir gerade angetan wird, die schulter ich sogar noch und ich büße für sie, damit mein Feind leben kann. Dass ich vom Kreuz sagen kann, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Amen.